Das ist The Grudge, Episode 1. Mein Name ist Nico Beckspin.
Mein Name Hubertus von Lobenstein.
Eine wilde Kombination. Und jetzt geht's los.
Es ist der 3. Mai 2024, Freitagabend, Flutlichtspiel im Volksparkstadion. Es ist der drittletzte Spieltag in der zweiten Liga. Im Volksparkstadion ist gerade eben die Hölle losgebrochen. Die HSV-Kurve explodiert. Robert Glatzel, Fanliebling und in der ersten Halbzeit zwar erfolgreich, aber mit einem aberkannten Tor, gelingt endlich der ersehnte Treffer gegen St. Pauli im Hamburger Stadtderby. Er krönt seinen Auftritt mit dem Siegtor, läuft zur Eckfahne, lässt sich von den Fans feiern. Es ist das vorläufig letzte Hamburger Stadtderby. Während er sich in der Kurve feiern lässt, ist den HSV-Fans eine besondere Erleichterung anzumerken. Die Fankurve des HSV entrollt ein großes Banner, auf dem steht: Die Stadt gehört uns. Die St. Pauli-Fans Klaus und Günther stehen drüben in der Südkurve, rollen ihre Fahnen ein, schauen sie an und Günther sagt: Die Stadt gehört uns, aber nicht mehr lange. Klaus lächelt zurück. Aber 3 Punkte heute gegen die Vorstädter wären schon geil gewesen. Aber weißt du was, du hast recht. Gönnen wir dem St. Stellingen seinen Sieg. Und dann machen sie sich auf den Heimweg. St. Pauli-Fans in Gönnerlaune nach einer Derby-Niederlage gegen den HSV? In einer der ältesten Fußballrivalitäten in Deutschland? Seltsam. Und doch hat sich an diesem Abend etwas verändert. Es ist etwas ganz anders geworden. Denn an diesem Spieltag bzw. vor dem Spieltag liegt St. Pauli als Tabellenführer der zweiten Liga bereits 7 Punkte vor dem Tabellendritten Fortuna Düsseldorf und braucht aus den verbleibenden 3 Spielen nur noch 3 Punkte zum Aufstieg. Klar, dass es die ultimative Schmach für jeden HSV-Fan gewesen wäre, wenn sie die ausgerechnet beim HSV holen. Klar aber auch, dass St. Pauli nach dem Derby noch 2 weitere Chancen auf den letzten Punkt hat. Und der HSV die 3 Punkte unbedingt braucht, um sich bei 4 Punkten Rückstand auf Fortuna Düsseldorf wenigstens seine kleine Chance auf das nochmalige Erreichen der verhassten Relegation zu erhalten. Tja, und einen Spieltag später ist es für beide Mannschaften dann soweit, die Saison ist beendet. St. Pauli gewinnt 3 zu 1 gegen Osnabrück und kann sich sagen, Derby verloren, aber Bundesliga-Aufstieg klargemacht. Und zum ersten Mal seit 1954 ist St. Pauli für mindestens ein Jahr die Nummer 1 in Hamburg. Tja, und dem HSV bleibt nach der Niederlage bei Paderborn eigentlich nur das ganz besondere Hamburger Glücksgefühl, das seit 100 Jahren eigentlich St. Pauli gepachtet hatte. Wir bleiben in der zweiten Liga, aber wir haben wenigstens das Derby gewonnen.
Und genau das macht dieses letzte Derby so besonders. Denn zum ersten Mal geht es für den FC St. Pauli und seine Fans in erster Linie um den Aufstieg und nicht nur um den Derby-Sieg. Das war in der Saison 2001, 2002, aber zum Beispiel noch ganz anders. Es ist der 19. April, Volksparkstadion. 0:4, das Rückspiel in der Rückrunde. Der FC St. Pauli, bereits abgeschlagen am Tabellenende und quasi abgestiegen, gewann völlig überraschend mit 4 Toren gegen den HSV, der noch um die Europapokalplätze kämpfte. Nach dem Spiel feierten die St. Pauli-Fans ihre Mannschaft als Weltpokalsieger-Besieger, da der auch 2 Monate vorher schon Tabellenletzte der Bundesliga, der FC St. Pauli, den amtierenden Weltpokalsieger, Champions-League-Sieger und deutschen Meister FC Bayern München mit 2:1 am Millerntor besiegt hatte. Beide Spiele prägten einmal mehr die Identität St. Paulis als Underdog, der an einem guten Tag die Großen ärgern kann. Und jetzt steigt der Underdog auf und ist nach 1954, damals als 2. vor dem 4. in der Oberliga Nord, die Fußballmacht Nummer 1 in Hamburg. Zumindest für ein Jahr. Und dreht damit die Geschichte einer der bekanntesten und ältesten Sportrivalitäten in Deutschland auf den Kopf. Das ist der neue Podcast The Grudge. Mein Name ist Nico Backspin und heute erzählen wir euch die Geschichte vom Hamburger Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV. Einem der ältesten Derbys in Deutschland, das nach einem Jahr Pause in ein paar Tagen wieder stattfindet. Die Geschichte einer Rivalität, die lange Zeit die Geschichte von David und Goliath war. Eine Geschichte einer Rivalität zwischen zwei völlig unterschiedlichen Vereinskulturen. Und eine Geschichte einer Rivalität, die dieses Jahr unter plötzlich neuen Vorzeichen steht. Eine Rivalität, die eine geschichtsreiche Vergangenheit und eine mindestens so spannende Zukunft hat. Aber bevor wir ins Derby gehen, dies ist ein neuer Podcast, in dem wir alle vier Wochen um eine sportliche Rivalität kämpfen werden. Sportliche Rivalitäten mit Geschichte und Geschichten. Geschichten aus vielen Sportarten und Geschichten, die weit über den Sport hinausgehen. Rivalität zwischen Teams, zwischen Einzelsportlern und manchmal sogar Rivalitäten zwischen Sportlern und Teil der Gesellschaft. Hubertus, warum sind für dich besondere Rivalitäten besonders spannend? Und warum lässt du dich beruflich wie privat so gerne von guten Rivalitäten inspirieren?
Na, wie du weißt, Nico, ich bin ja in so einem kleinen Nest in Süddeutschland groß geworden, in Wildenstein. Das ist so eine Gemeinde mit mehreren Dörfern.
Wer kennt es nicht?
Ich wollte gerade sagen, weltberühmt. Und wenn du da groß wirst, dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder Spielmannszug oder Fußballclub. Also habe ich Fußball gespielt, weil ich bin total unmusikalisch. Und das Nachbardorf ist Matzenbach. Und Matzenbach ist tatsächlich ein bisschen berühmt, weil dort die Nachkommen der Jänischen leben. Das sind, wenn du so willst, im weitesten Sinne das fahrende Volk Sinti und Roma. Jetzt musst du dir vorstellen, wir befinden uns mitten im Süden, mitten in der Provinz. Und seit dem 30-jährigen Krieg gibt es da die Jänischen im Nachbarort und dann gibt es Wildenstein. Kannst du dir vorstellen, was da an Mythen und Geschichten und sonst was entstanden ist? Und vor allen Dingen eine ausgesprochene Feindschaft. Man findet sich einfach gegenseitig scheiße. Du bist noch nicht mal gegenseitig in die Kneipen gegangen. Du hast
so wild.
Du am 1. Mai haben wir immer versucht, uns gegenseitig die Maibäume umzulegen und so weiter.
Okay, alles
und
klar.
Ausgetragen worden ist die Feindschaft natürlich auf dem Fußballplatz. Das heißt, ich habe von der E-Jugend bis zur A-Jugend jedes Jahr mindestens zwei Derbys gespielt und im Zweifelsfalle noch ein Pokalspiel und im Zweifelsfalle beim Sportfest der jeweiligen Vereine noch was. Und ich habe in der Zeit alles erlebt. Ich bin als eingewechselter Torwart, weil sich der Stammtorwart verletzt hat, ins Elfmeterschießen gegangen, habe den entscheidenden Elfmeter gehalten. Ich habe aber auch schon in dem Spiel erlebt, dass mein Gegenspieler die drei Tore geschossen hat, die wir gekriegt haben von den fünfen, die es am Ende geworden sind. Das heißt, ich habe so eine Rivalität jeden Tag erlebt und es geht bei solchen Rivalitäten halt dann um viel mehr. Ein Jahr lang Bragging Rights in der Kneipe, du bist der Held oder aber auch der absolute Vollidiot, mit dem niemand was zu tun haben will.
Mhm.
Und dann weißt du ja auch, ich habe ja ein tragisches Schicksal als Fan, denn Vereine suchen sich ja ihre Fans aus. Der Verein, der sich mich ausgesucht hat, sind die 60er aus München. Das heißt, ich verbringe nebenher auch noch mein ganzes Leben lang mit so einem richtig sattroten Feindbild an der Sebener Straße. Und dann lande ich in einem Beruf, wo du wieder in Rivalitäten denkst. Du trittst gegen andere Agenturen an, um den Etat deiner Kunden. Du trittst für deine Kunden im Markt an und jedes deiner Produkte, für die du die Kampagne machst, hat mindestens einen Erzrivalen im Regal oder wo auch immer.
So habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber es stimmt.
Na klar. Und logischerweise ist es dann irgendwann so, dass du auch im Kopf so in der Sportlersprache bist. Also es ist mir lieber als diese klassische Managersprache in Kriegsbildern. Ich habe immer in Sportbildern gedacht. Ich habe meinen Jungs immer erzählt über Sport. Und jeder hat ja so seinen großen Eimer voll unnützem, aber geilem Wissen im Kopf. Und in meinem Eimer sind primär Sportanekdoten, Sportgeschichten quer über alle Sportarten. Das heißt nicht nur Fußball, sondern quer drüber raus. Das heißt, für mich ist diese Grudge-Matches, diese Rivalitäten, diese tiefen Rivalitäten, wo es um viel mehr geht als nur dieses Spiel jetzt an diesem Tag. Die haben mich schon immer fasziniert. Die haben auch schon immer mehr Zuschauer gezogen als alle anderen Spiele. Die berühmten Derbys waren immer die geilsten Spiele. Ich interessiere mich nicht für die schottische Liga, ehrlich. Aber Celtic gegen Rangers, das will ich wissen, wie die gespielt haben gegeneinander.
Ja.
Und insofern gibt es viele gute Gründe, warum ich heute mit dir hier sitze.
Und ehrlicherweise ist das ja die Basis von der Idee, die wir hier verfolgen werden. Denn auf meiner Bingo-Karte stand nicht, dass wir beide dieses Jahr einen Podcast zusammen machen. Aber ich glaube, es ist eine schöne Reise, die wir anfangen werden. Denn Rivalitäten sind natürlich auch für mich immer etwas, was Sport spannend gemacht hat. Ich bin Werder Bremen-Fan und eigentlich ist mein Derby das gegen den HSV. Und wir haben uns ja am Anfang gefragt, was denn Rivalitäten sind, die uns auch faszinieren. Ich bin genau wie du, Celtic gegen Rangers, Milan gegen Inter, Boca gegen River Plate, Partizan gegen Roter Stern. Ich plane gerade Partizan Roter Stern und ich merke jetzt schon ein Kribbeln, weil es einfach besonders ist, auch wenn ich faktisch nichts damit zu tun habe. Und trotzdem trifft es mich, wenn ich Celtics gegen Lakers, die Serie gucke von den Lakers und merke, wie viel Feuer da drin steckt.
Und in deinem Fall als absoluter Basketball-Fan und auch Kenner, bei dir ist doch bei Los Angeles gegen Celtic, da geht doch dein Herz höher. Das ist doch eine ganz, ganz tolle Rivalität gewesen auch.
Genau das. Und auch das hat jetzt auch die letzten Playoff-Serien auf jeden Fall genauso geprägt. Und es ist lustig, dass ich doch gar nicht so drüber nachgedacht habe, wie du das aus der Agenturwelt beschrieben hast. In meiner Welt ist es eigentlich gar nicht drumherum, gar nicht die Rivalität, aber schon der Ehrgeiz und der Ansporn, irgendwie besser zu sein als der Nebenmann, als das, was da drumherum ist. Diese Competition aus etwas hervorzustechen. Und diese Basis hat natürlich für mich auch eine Parallele zu Rivalitäten. Das Feuer habe ich zum Beispiel das letzte Mal wirklich intensiv gespürt, als Werder Bremen und HSV, ich glaube 2009, in 28 Tagen viermal gegeneinander gespielt haben. Und Werder Bremen gewinnt jedes der Duelle. Und ich werde meinen Enkelkindern davon erzählen. Ich werde es mir auf dem Grabstein tätowieren, meißeln. Aber jetzt stehen wir halt wieder vor diesem großen Hamburger Derby, das... Und das Intro, und seht es uns nach, wir haben hier eine Konzeptidee, wie wir es machen wollen. Wir werden auch mit Texten arbeiten, weil es einfach wichtig ist, Geschichten so zu erzählen. Ein ganz besonderes Momentum hat. Denn am Freitag, 29.08. Abend, Flutlicht ist es wieder soweit, 20.30 Uhr. Es wird eine tolle Atmosphäre sein. Hamburg und St. Pauli treffen sich zum Stadtderby. Und es ist ein prima Anlass, um unseren Podcast mit der Geschichte eines der ältesten, spannenden Rivalitäten zu beginnen, denn die spielen nun mal an diesem zweiten Spieltag. Und Hubertus, sag mal, ich als Hamburger und du als Freund des FC St. Pauli, ich überlasse dir trotzdem mal die Ehre, diesen beiden Gegner irgendwie auf den Platz zu bringen und uns ein bisschen mehr von dem zu erzählen, worum es hier eigentlich geht. Denn wenn der HSV und St. Pauli in ein paar Tagen wieder gegeneinander spielen, wie würdest du die beiden Kulturen beschreiben, die da aufeinander prallen?
Naja, also auf den ersten Blick treffen da erstmal zwei Klischees aufeinander. Der Bundesliga-Dino und der Kiezkicker. Der Bundesliga-Dino, Hamburger SV, traditionell der große, erfolgreiche Verein in Hamburg, der für bürgerliche Werte, hanseatischer Kaufmann, für Erfolge steht. Jedem Gegner wurde die berühmte Tafel gezeigt im Stadion. So lange sind wir schon in der Bundesliga und ihr nicht.
Ich hab sie gehasst.
Wir sind die Nummer eins hier. Wir sind der Ältesten. Wir haben hier auch die ältesten Rechte.
Ich muss dir wirklich sagen, das ist ein Feindbild gewesen, diese Uhr. Ganz Fußball-Deutschland wollte, dass die endlich abgebaut wird. Es ist also ein Sinnbild für diesen Verein gewesen, über zwei Dekaden bestimmt.
Und ein Sinnbild, was ja auch eine ordentliche Portion Arroganz beinhaltet. Ja,
deswegen wahrscheinlich.
Und dementsprechend war natürlich dann 2018 auch ein ordentliches Maß an Schadenfreude da, als man in die zweite Liga abstieg. Und dann hat sich das Bild vom Dino so ein bisschen gedreht, weil man gesagt hat, ja Jungs, mit eurer Arroganz in der zweiten Liga angetreten, ja wir steigen gleich wieder auf. Und das war dann eben nicht. Das heißt, da ist ein Bild auch gebrochen vom Bundesliga-Dino, der mit seiner Arroganz bisher nicht so richtig durchgekommen ist. Mhm. So, und dann haben wir den FC St. Pauli, den Kultverein. Aus diesem geilen Stadtteil St. Pauli, soziale Gerechtigkeit, Antirassismus, Antisexismus und so weiter und so weiter. Die Fanszene, oft links, ganz viel Subkultur, ganz viel Nonkonformismus. Die haben ein Motto, mehr als nur Fußball. Und das ist halt bei St. Pauli echt Programm. St. Pauli ist immer mehr gewesen, denkt man. Und auch das ist ein Klischee. Denn das hat eigentlich erst in den 80er Jahren angefangen. Mhm. Aber jetzt ist es da. Es ist so, wie wir Geschichten für unsere Kunden schreiben, schreiben solche Marken, solche Clubs ihre Geschichten. Und da gibt es irgendwann diesen Punkt, wo diese Geschichte dann gefühlte Wahrheit ist. Das ist so. Und so kommt es eben zu diesen beiden Narrativen der Vereine. Beide sind ganz tief in ihren, wenn du so willst, Stadtteilen verwurzelt. Die einen sagen, wir kommen aus der Mitte des Herzens der Stadt. Daus machen St. Pauli, daraus machen die anderen, das ist der Stadtteilverein.
Ja.
Die anderen sagen, ja, aber uns gehört der Rest von Hamburg und wir sind der Verein Hamburgs. Und die St. Paulianer sagen, ja, ihr seid da draußen am Stadtrand mit eurem Stadion, ihr seid der Stadtrandverein.
Ja, deswegen kommt ja auch immer der Spruch von St. Pauli und St. Ellingen oder dem Stadion hinter der Müllverbrennungsanlage. Da habe ich auf jeden Fall in meinem Leben schon sehr viele Sprüche natürlich ein bisschen St. Pauli konnektiert mitgenommen. Aber ja, es ist genauso, wie du beschreibst.
So. Und insofern sind es Klischees und Mythen, zusammengebastelt in eine Geschichte, die bisher stimmig ist. Und wir werden uns heute und jetzt darüber unterhalten, stimmt die eigentlich immer noch, diese Geschichte? Aber erstmal treten die so an.
Ja, und das stimmt schon so. Die kleine Anekdote, die da ja dann auch dazu passt, wenn man mal rückspielt. Ich bin ja selber kein Alkoholtrinker, aber wir haben uns natürlich im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Und das Bewusstsein darüber, dass ich natürlich in meiner Vergangenheit, wenn ich Biermarken mit Fußballvereinen verbinde, ja schon weiß, also in dem Rahmen, als das Millerntor-Stadion eventuell die Namensrechte abgeben sollte, wurde auch sehr oft immer so Bilder gebaut von der Astra-Kiste, die da steht und die Astra-Stube. Das ist also, das heißt, Astra ist nun mal das Bier, das zu St. Pauli gehört. Andersrum bin ich genauso damit groß geworden, dass diese großen Holzenschilder immer rund um den HSV stattgefunden haben, weil es lustigerweise ja schon zwei Biermarken aus dem Herzen der Stadt sind. Also beide kommen da irgendwo so aus Altona raus. Und trotzdem sind sie dadurch auch sinnbildlich unterschiedlich für die beiden Vereine. Ne? Also Holzen ist bodenständig, alles bleibt so, wie es ist. Es ist die feste Marke und ich bin selber ein großer Fan, obwohl ich nochmal keinen Alkohol trinke, von dieser Astra-Werbung, die halt so ein bisschen anti ist, so ein bisschen locker, ein bisschen Schnauze, ein bisschen mehr Kiez-Kaschemme, zweite Etage oder hinter der Ecke und Astra was dagegen. So, das ist irgendwas, was ich bis heute mag. Aber diese Story, und das ist ja total wichtig, war nicht von Anfang an so. Wir haben es ja schon beschrieben und es ist auch hinlänglich an vielen Stellen, auch in kleinen, süßen Formaten immer schon auch erklärt worden. Aber lass uns hier mal auf den Punkt kommen, damit wir nämlich unser Derby erklären können. So, gib mal einen kleinen Rückblick darauf, wo das eigentlich herkommt.
Ja, einen Rückblick, den müssen wir richtig lange zurückrichten.
Wie weit gehen wir?
Na, das erste Derby fand schon am 7. Dezember 1919 am traditionsreichen Roten Baum statt. Zwischen dem damals neu gegründeten HSV und damals noch St. Pauli Turnverein. Lustig, die St. Paulianer traten zunächst mit 8 Spielern an. 5 Minuten nach dem Anstoß hatten sie dann den 9. wenigstens auf dem Platz. Der hatte aber nichts zum Anziehen dabei und bekam ein Trikot vom Vorgängerverein vom HSV von Germania angezogen, damit er überhaupt noch irgendwas aussah.
Klingt ein bisschen so, wie St. Pauli auch in den 80er Jahren Fußball gespielt hat, ja, ehrlicherweise.
War im Ergebnis auch echt scheiße, weil der HSV 9-0 gewonnen hat.
Ja, okay.
Lustige Anekdote, 1919, Roten Baum, 70 Jahre später, Lobenstein ist am letzten Spiel des HSV am Roten Baum. Denn der Roten Baum ist die traditionsreiche Spielstätte des HSV über viele, viele Jahre, Jahrzehnte gewesen. Und meine Oma wohnte unmittelbar am Roten Baum. Und ich bin da irgendwann bei ihr zu Besuch gewesen. Und da war dann noch einer zu Besuch, der war großer MSV-Fan. Und an dem Tag spielte der HSV zum letzten Mal am Roten Baum gegen den MSV Duisburg. Hat Mörder Ärger gegeben, hat richtig Fan-Auseinandersetzung gegeben, aber damit haben sie den Roten Baum dicht gemacht. Jedenfalls trafen sich nach diesem ersten Spiel noch 110 Mal. Es hat das Derby also 111 Mal insgesamt gegeben. Zuerst in der Alsterliga, dann in der Oberliga Hamburg, dann in der Oberliga Nord und ab 1963 entweder in der Bundesliga, in der zweiten Liga oder im DFB-Pokal. Ehrlich, meistens siegreich, der HSV. 70 Siege gegen 24 Niederlagen und 17 Mal hat man sich unentschieden getrennt. Den ersten Sieg für St. Pauli gab es 1930, ein 1-0. Aber ganz klar, der HSV stieg nach seiner Gründung zur Nummer 1, ganz klaren Nummer 1 in Hamburg auf und beendete die meisten Spielzeiten mit dem FC St. Pauli, so dass der St. Pauli hinter ihnen landete. Meistens mit dem HSV als Meister. Auch in der Nachkriegszeit blieb der HSV weiterhin der dominierende Club in der Hansestadt. Allerdings ist St. Pauli währenddessen still und heimlich wenigstens zum größten Konkurrenten aufgestiegen.
Mhm.
Das war vorher noch der Eimsbüttler TV.
Das ist lustig, das wusste ich nicht.
Ja. Die waren mal die große Konkurrenz.
Die sind auch ein riesengroßer Verein und heute ja auch schon, also überraschend stark und breit aufgestellt.
Ja.
Aber lustig, dass die Bingo-Karte dort halt so quasi, also hätte auch der ETV sein können.
Absolut. Und auch noch lustig, zwischen etwa 45 und 47, 48 gab es eine Zeit, da war St. Pauli aber mal sowas von auf Augenhöhe. Und das gibt mir die Chance, dir eine lustige Quizfrage zu stellen. Was glaubst du, welcher Weltmeistertrainer unserer Nationalmannschaft hat mal im Hamburger Stadtderby gespielt für St. Pauli?
Sagen wir mal so, das Quiz funktioniert, glaube ich, mit Ausschlussverfahren. Jogi Löw, zu nah, Stuttgart unten. Franz Beckenbauer, HSV, nicht St. Pauli. Helmut Schön. Und wer ist noch? Wer ist denn? Sepp Herberger.
Sepp Herberger.
Der war zu alt, da muss es Schön gewesen sein.
Genau. Helmut Schön hat mal für St. Pauli im Hamburger Stadtderby gespielt. Übrigens, St. Pauli hat das verloren, 2-0, das war 1947.
Siehst du, hat er auch nichts gebracht, okay.
Er hat nichts gebracht, aber weißt du, wie das zustande gekommen ist? Das ist echt eine oberlustige Geschichte. Nach dem Krieg kam ein Spieler namens Karl Miller zu St. Pauli. Der war damals Nationalspieler und hatte vorher bei Dresden gespielt.
Mhm.
Nach dem Krieg war in Dresden aber mit Fußballspiel echt unlustig.
Ja.
Deswegen kam er nach Hamburg. Er war sowieso aus Hamburg, denn sein Vater war einer der bekanntesten Metzgermeister in der Hansestadt, hatte einen großen Markt am Großneumarkt und war Mäzen von St. Pauli. Und dieser Karl Miller hat 45 mit seinem Kommen angefangen, seine alten Teamkollegen aus Dresden einen nach dem anderen nach Hamburg zu holen, zu St. Pauli. Manchmal nur für ein paar Spiele. Hm. Die wurden damals in der Presse als die Fleischlegionäre bezeichnet. Und einer von diesen Fleischlegionären war Helmut Schön, der dreimal für St. Pauli aufgelaufen ist. Übrigens, wie sich hinterher herausgestellt hat, auch noch ohne rechtliche Grundlage, er hätte gar nicht spielen dürfen. Aber das haben sie erst viele, viele Jahre später rausgekriegt.
Und es gibt auch wenig Punkte, die hätten abgezogen werden dürfen.
Eindeutig.
Ja, gut, denn zu der Zeit gab es auch noch ganz andere Probleme als Spielberechtigungen.
Auf jeden Fall ist in der Zeit mal für einen Moment lang St. Pauli tatsächlich auf Augenhöhe gewesen. Aber im Grunde genommen war es so, dass dann auch später in der Oberliga Nord die Rothosen wieder das Nonplusultra waren, bis auf die Spielzeit 53, 54.
Aber dazu muss man ja auch sagen, dass das ja auch alles Phasen sind, wo Fußball noch überhaupt nicht einen Ansatz von Professionalität hatte. Da sorgten Fleischer mit ein paar Schnitzeln dafür, dass ein paar Leute kommen, und ansonsten kostet die Eintrittskarte 10 Pfennig und da ist ja kein Volumen drin.
Ich meine, wenn du dir mal überlegst, wenn du dir die alten Filme über das Wunder von Bern in Erinnerung rufst, über die Zeit reden wir jetzt gerade.
Ja, und wenn ich dann zurückgehe in dein Rivalitätsderby zwischen, ich muss wieder den Namen lesen, sonst vergesse ich es wieder, FC Mutzenbach gegen
Matzenbach
gegen deinen SV Wildenstein. Beim SV Wildenstein war es ja bestimmt auch so, dass die glorreichen Jahre nicht daran lagen, weil da jemand, also vorhin damals, teure Leute zusammengekauft hatte, sondern weil es einfach gerade einen guten Jahrgang gab mit ein paar kräftigen Burschen, die geboren wurden.
Absolut.
Und so wird es wahrscheinlich mit dem FC St. Pauli gegangen sein.
Wir haben da Kreisklasse A oder sonst was gespielt, und da hast du dir jetzt nicht in 20 Kilometer Entfernung die besten Stars zusammengeholt, sondern da haben die Jungs gespielt, die in dem Jahrgang im Dorf waren.
Die bittere Realität.
Absolut. So, also 53, 54 hat es auch nochmal so ein Jahr gegeben, da war St. Pauli Zweiter und der HSV Vierter, aber ganz ehrlich, am Ende HSV rules.
Mhm.
Hamburg Nummer 1, HSV.
Damit bin ich auch groß geworden.
So, deswegen war der HSV auch Gründungsmitglied der Bundesliga, während St. Pauli da nach Jahren in der Regionalliga Nord und der zweiten Liga erst 1977 in der Bundesliga auftauchte. Noch 1974 hat ein Reporter bzw. Journalist vom Hamburger Abendblatt geschrieben, nach der Saison, wenn künftig wenigstens mehr Zuschauer zum Millerntor kommen sollten, dann wird der FC vielleicht einige amateurhafte Züge ablegen. Kannst dir vorstellen, wie es dazugegangen ist, wenn sie St. Pauli da noch ausgesprochen amateurhafte Züge nahelegen. Also insofern, erst 77 waren die beiden dann, das ist eine ganz schöne lange Zeit von 63 an,
ja.
Erst 77 waren sie dann wieder in der Bundesliga vereint. In der Zeit gab es dann auch keine Derbys.
Und schon gar nicht auf Augenhöhe, ne, muss man mal sagen. Ganz lustige Anekdote ist, und dafür merke ich immer, wie alt ich mittlerweile bin, 77 mein Geburtsjahr, also auch noch was Gutes für den FC St. Pauli drin passiert, denn das war eigentlich ein ganz, ganz cooles Jahr für St. Pauli. Ne? Aufstieg, Derby und das dann gleich gewinnen. Ne? Am 3. September war es damals, als das Urgestein und der damit frisch gebacken, ne? Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der Europapokalsieger HSV, der mit Kevin Keegan und der ganzen sonstigen Erfolgskapelle angetreten war, da mit 2-0 geschlagen wurde. Was als Anekdote total lustig ist, ist, dass es damals ja auch schon gewisse Fan-Rivalitäten gegeben hat, aber noch nicht in der Intensität, was nämlich dazu führte, dass die HSV-Fans und die St. Pauli-Fans gemeinsam die St. Paulianer anfeuerten, weil man als HSV-Fan so sauer darüber war. Denn das ist ja eine Zeit, wo der Hamburger Sportverein schon auch zum Nonplusultra des deutschen Fußballs insgesamt gehört hat. Und Peter Acinoglu hat auf der Pressekonferenz vorher noch von einem großen 8-0 gesprochen, an das er sich danach nicht mehr erinnern konnte. Fakt ist, es gab ein 2-0 für den FC St. Pauli. Das Rückspiel haben sie verloren im Volksparkstadion 3-2. Und interessant ist noch, dass der Kicker dem FC St. Pauli damals keine eigene Fankultur attestiert hat.
Das fand ich auch echt, als ich mal so recherchiert habe, habe ich gesagt, ach guck mal, das, was wir heute, also heute würdest du doch sagen, geil ist St. Pauli. Also Stadion St. Pauli, das ist mit das Beste, was du an Fankultur, an Pyro, an Choreo und an sonstigem erleben kannst. Damals war das noch völlig anders.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich ab 77, mein Bewusstsein von dem Verein ist Fankultur und nicht sportliche Relevanz. Und es ist lustig hier zu sehen, dass ich quasi mit dem Beginn dessen, dass da sich etwas entwickelt, auch quasi, also dass es diesen Zeitraum gebraucht hat. Ne? Mhm. Denn man muss ja auch irgendwie sagen, dass St. Pauli, glaube ich, nicht da wäre, wo sie sind heute, wenn nicht ein paar Dinge auf diesem geschichtlichen Weg passiert wären.
Absolut, so. Da kommen wir ja gleich noch zu. Genau das ist es.
Da müssen wir nämlich auf jeden Fall noch hin, denn was auch in meinem Bewusstsein von früher noch klar ist, und das war ja damals auch schon so, dass die Spiele im Volksparkstadion ausgetragen wurden. Dass da, du konntest gar nicht mit dem HSV zu St. Pauli entscheiden, das haben sie nicht gemacht.
Genau.
Was ganz interessant ist, denn wir sprechen doch von dem FC St. Pauli, der überraschend in der ersten Liga ist, ein tolles Erfolgserlebnis mit dem Derby-Sieg schafft und ansonsten aber sang- und klanglos wieder absteigt und dann auch erstmal wieder 10 Jahre gebraucht hat, um wieder hochzugehen.
Und das ist übrigens der Anfang, beziehungsweise nicht der Anfang, aber das ist eben diese ewige Geschichte, wenigstens das Derby gewonnen, aber dann eben wieder abgestiegen.
Stimmt, da geht's
und du
los.
Siehst, wenn du in der Liste der Derbys guckst, dann gibt es dazwischen, also wenn du das bei Wikipedia dir anguckst, dann ist dazwischen immer so ein Farbbalken, St. Pauli steigt ab in die, St. Pauli steigt ab. Und das fängt schon 1930, also schon steigt aus der Oberliga ab oder steigt aus der Stadtliga ab. Es sind immer zwischendrin so Balken, wo man absteigt.
Ja, es ist schon,
Das ist, also 1977 war das besonders tragisch, weil sich St. Pauli nicht nur derbytechnisch 10 Jahre vom HSV verabschiedete, weil es dauerte eben wirklich jetzt 10 Jahre, bis sie wieder zurückkamen. Dazwischen waren sie 5 Jahre drittklassig. Da fingen unter anderem auch die Diskussionen an um Finanzierung, Kasse, Kohle und so weiter und so weiter, wo es dann immer darum ging, kriegen wir überhaupt die Lizenz. Auf jeden Fall sind sie dann irgendwann in der dritten Liga gewesen. Und währenddessen hat der HSV genau in der Zeit, also da war HSV dritte Liga, St. Pauli dritte Liga und der HSV feiert seine größten Erfolge in den 70er und 80er Jahren.
Wahnsinn.
Die Periode war die erfolgreichste in der Geschichte des HSV. In den 10 Jahren hat der HSV drei deutsche Meisterschaften, 79, 82, 83 gewonnen, den Europapokal der Pokalsieger 1977, den Europapokal der Landesmeister 83 und DFB-Pokalsieg 1987. Da haben die Vitrine mit dem Silber aber mal richtig voll gemacht. Ich meine, wenn du dir mal nur mal so ganz kurz ein paar Namen auf der Zunge zergehen lässt. Rudi Kargus und Uli Stein im Tor. Manny Kals und Dietmar Jakobs in der Verteidigung. Felix Magath, Jimmy Hartwig und der junge Thomas von Heesen im Mittelfeld. Horst Rubesch und Kevin Keegan im Sturm. Das war schon echte Weltklasse, die da im Volksparkstadion auflief. Und die übrigens nicht nur die Fans in Hamburg, sondern auch in Wildenstein begeisterte. Mein Bruder, in Hamburg geboren, aber dann eben auch im Süden wohnt.
Ich frage mich auch, wo die ganze Zeit die Hamburg-Connection herkommt.
Der ist totaler HSV-Fan gewesen. Und wenn wir zu meiner Großmutter, die eben in Hamburg gelebt hat, wenn wir da hingefahren sind, dann war immer Stadionbesuch. Und dann saßen wir Jungs da und haben Konfetti geschnitten aus der Zeitung von der Oma, damit wir was zum Werfen hatten. Wir sind ins Volksparkstadion gefahren.
Ist das
lustig. Ich habe damals einen absoluten Lieblingsspieler gehabt, der hat in dieser Aufzählung jetzt noch gefehlt, Lars Bastrup. Den fand ich damals einen geilen Stürmer. Und heute, aus heutiger Sicht, fand ich das eine geniale Marketingidee. Weil die haben halb Dänemark ins Volksparkstadion geholt jedes Wochenende, weil Lars Bastrup da wie ein Wilder die Außenbahnen hoch und runter gerannt ist. Das war eine sensationell gute Truppe.
Ich muss sagen, dass wenn man auf den FC St. Pauli guckt, die auch sehr gute Marketing-Move-Spieler-Persönlichkeiten hatten, die ein klassischer Gegenentwurf dazu gewesen sind. Ne?
Das kann man wohl sagen.
Wenn du dir anguckst, das sind die Superlative, wir sprechen vom großen HSV und wahrscheinlich, wenn man mal drauf guckt, ist das auch die Chance gewesen für St. Pauli, die sie wahrscheinlich unbewusst genutzt haben. Denn abgesehen von der politischen Situation, was da passiert ist, wie sich dann auch die Kurve verändert hat, war es ja auch rein sportlich eher so, dass so ein Typ wie Walter Frosch ja bis heute eine der größten Legenden des St. Pauli-Fußballs ist. Und das liegt an Anekdoten, an dem Typen, an der Art und Weise, wie er quasi mit Leidenschaft diesen Verein verkörpert hat und damit so ein bisschen so eine Art St. Pauli-Folklore ja sinnbildlich durch Personen wie ihn entstanden ist. So, ne? Und dass er dann halt auch irgendwann mal so Dinge rausgehauen hat, die sich heute für einen Fußballprofi nie gehören würden. Ne? Nach dem Derby-Sieg halt erzählen, wir haben nicht einen Tag, sondern 8 Tage lang gesoffen. Ist so, boah, lass das mal heute einen erzählen, dann war es das mit der Saison.
Ja, das hat er nach dem ersten Derby, was St. Pauli gewonnen hat, seit ewigen Zeiten rausgehauen. Da, glaube ich, darf man das.
Ja,
als Walter Frosch darf man es.
Als Walter Frosch darf man das auf jeden Fall so. Aber ich mag auch Zitate, wie mein schwerster Gegner war immer die Kneipe. Und es gibt ja auch diese Anekdote und ich glaube, es war ja bei einem Benefit-Spiel, wo er noch die Kippen im Stutzen hatte und ich wurde schnell eingewechselt, da hatte ich sie noch dabei, habe vergessen, sie rauszunehmen und holte sich eine Kippe raus während des Interviews und so. Ein Typ, muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn du, und vielleicht ist das auch eine dieser Stärken von St. Pauli, wenn du dieses Anti-Gefühl von Establishment da hast und dich dagegen entwerfen möchtest, dann brauchst du solche Charaktere. Und dann brauchst du auch einen Typen, der offensichtlich vielleicht irgendwie auch einer der Erfinder der Gelbsperre in der Bundesliga ist, weil er halt 20 gelbe Karten oder 19 gelbe Karten in 37 Spielen gesammelt hat. So, da braucht man auf jeden Fall schon mal sowas wie solche Charakter, damit solche Geschichten erzählt werden. Und nichtsdestotrotz ist er deshalb oder gerade deswegen natürlich auch Teil von der Jahrhundertelf von St. Pauli.
Vor allem, wenn du überlegst, die 37 gelben Karten, die 27 gelben Karten hat er sich geholt in der Aufstiegssaison. Das heißt, alle haben drauf geguckt. Also ich meine, dann weißt du, wie sie so den Aufstieg hingekriegt haben.
Ja, aber so musst du es machen.
Und so, genau, das ist Walter Frosch, das ist die Mentalität von St. Pauli zu dem Zeitpunkt gewesen. Man muss insgesamt sagen, bis zu dem Zeitpunkt, das Hamburger Stadtderby war bis Mitte, Ende der 80er ein sportlicher Vergleich. Es ging um Sport, es ging um Fußball.
Ja.
Und es ging um Hamburger Geschichte und es ging um den Rehhagelsatz, Wahrheit ist auf dem Platz.
Mhm.
Das war rein sportlich, zwischen zwei ehrlicherweise ziemlich ungleichen Rivalen, in der die Spannung vor allem immer darin bestand, ob David dieses Mal Goliath vielleicht ein Bein, ein kleines oder großes Bein stellen kann. Und der Goliath war der HSV. Erst Ende der 80er, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, wo du sagst, damit bin ich dann auch groß geworden mit etwas, was sich da verändert hat, was du Fankultur vorhin genannt hast. Das hat sich Ende der 80er, Anfang der 90er dann ganz doll manifestiert. Aber dazu kannst du viel mehr erzählen, als ich erzählen kann, weil das ist ein Thema, was über den Fußball deutlich hinausgeht.
Ja, und da gehört natürlich dann auch die Stärke der Kurve oder das, was in den Kurven passiert, so ein bisschen dazu. Und ich selber habe, und da komme ich gleich noch zu, ja auch für mich, ich bin Hamburger. Und mein Fußballverein ist in der Nachbarstadt. Die Gründe dafür sind ein bisschen das, was in den Kurven passiert ist, in der Zeit, in der ich groß geworden bin, Ende der 80er, Anfang der 90er, das ist die Zeit, in der ich groß werde. Deswegen müssen wir auf jeden Fall über schon links und rechts sprechen. Auch wenn eigentlich Fußball mit Politik eigentlich nicht so viel zu tun hat, ist es sinnbildlich für das, was passiert ist, für das, was Hooligans gemacht haben. Denn das sind so ein bisschen die Jungs der dritten Halbzeit und die haben natürlich auch einen maßgeblichen Einfluss auf Fußball generell gehabt. Das Ganze fängt irgendwo in den 60er Jahren an in England. wir kennen die Geschichten, wir kennen auch die Filme dazu, gibt wunderbare, positiv gemeint, wunderbare Filme, die man sich dazu angucken kann. Aus der Arbeiterklasse, das sind Bilder, die kann ich mir nicht vorstellen. Du bist noch ein paar Tage älter als ich, vielleicht hast du das noch vor Augen. Aber dieses Bild von, wie verzweifelt man in England gewesen sein muss, in einem Land, das quasi so zerrissen wird, dann ist Fußball das Einzige, was du hast, an dem du festhalten kannst. Und das Einzige, in dem du deinen Frust abladen kannst, weil der Gegenüber derjenige ist, den du hast, weil die halt auf der anderen Seite stehen und eine Trikotfarbe anhaben. Und das hat schon dazu geführt, dass Hooliganismus entstanden ist, dass irgendwie Leute sich wirklich gewaltsam für ihren und gegen einen anderen Verein ausgedrückt haben in Form von dritter Halbzeit, in Form von Gewalt, in Form von Exzessen, Straßenschlachten, die auch weit über die Grenzen gegangen sind, die dann natürlich auch ihre Grundlage irgendwo in der Gesellschaft haben, in der Rockerbewegung, die es gegeben hat, Kämpfe gegen die Polizei, gegen das System, gegen alles. Und dort ist ein Manifest entstanden, das sich von diesem Punkt aus ja durch ganz Europa verteilt hat. Das gibt es in Italien in sehr großen Formen, so was auch sehr politisch geprägt war. Es ist in Osteuropa sehr viel passiert. Lustigerweise habe ich das Gefühl, in Spanien gar nicht so viel, bei den Franzosen auch, aber natürlich auch in Deutschland. Und wie oft es dann der Fall ist, dass da muss erst so ein Film wie The Firm gefühlt kommen oder du musst erst ein bisschen mitkriegen, was, dann taucht es auch irgendwann in Deutschland auf und auf einmal gibt es hier auch Gewalt in Stadien. Und dort kommen wir wahrscheinlich an einen entscheidenden Punkt in der Prägung des Nico Backspin und seinem Bild von Fußball. Denn das kann ich als private Anekdote erzählen. Ich bin nochmal Hamburger und ich habe wahrscheinlich in meinen ersten Jahren die mit Abstand meisten Spiele im alten Volksparkstadion gesehen. Davon die meisten Spiele wiederum in der Westkurve Block E. Und habe dort wirklich die komplette Bandbreite an Diffamierungen gegenüber St. Pauli, obwohl die gar nicht gespielt haben, gegenüber andersdenkenden, andersfarbigen, andersgeschlechtlichen Menschen mitbekommen. Und das hat mich geprägt. Ich hatte keine Lust darauf, in einem irgendwie alkoholgetränkten Block zu stehen mit Typen, die alle Nazis waren. Und nicht pauschal für jeden in der Westkurve Block E, aber da war ein sehr großer Pulk, der den jungen Nico schon geprägt hat und auch eine klare Aversion für mich zu diesem Verein gebaut hat. Und auf der anderen Seite bin ich dann nicht weniger oft auch bei St. Pauli gelandet, obwohl es natürlich, und das ist bis heute auch das Thema, glaube ich, für viele, die in dieser Generation Fan geworden sind, weil du Bock auf Fußball hattest, aber es um die Haltung ging und weniger um das sportliche Ergebnis.
Ja, genau.
Denn St. Pauli war bestimmt über zwei Dekaden lang, auch inklusive dem beinahe nochmal dem Ende und Insolvenz und allem drum und dran, es ging nur darum, dass es St. Pauli ist und es war vollkommen egal. Ich liebe dieses eine Lied und ich fange jetzt an zu singen, auch wenn die Leute mich dafür nicht hauen werden. Dieses Ich liebe dich, ich träume von dir, in meinen Träumen bist du Europacup-Sieger, doch wenn ich aufwache, fällt es mir wieder ein, spielst ganz woanders in Liga 2 oder in Liga 3. Jetzt ist es mittlerweile Liga 1, funktioniert nicht mehr so ganz, aber das hat es ausgedrückt und das ist das, was ich geliebt habe. Denn man muss ja auch geschichtlich sagen, St. Pauli war ja auch mal ein rechter Verein. Das ist nicht zu unterschätzen. Und dann gibt es eine kleine Referenz zu einem anderen Format, das möchte ich an der Stelle unbedingt betonen, den Dicken von Slime. Punkband aus Deutschland, ne, Deutschland muss sterben und alles Mögliche. Der war ja auch Aktivist in der Hafenstraße. Wir sind bei Politik, die in dieser Zeit, in den 18 Jahren in dieser Stadt passiert. Das Stadion ist 500 Meter davon entfernt. Die Jungs haben irgendwann angefangen, und das kann man ihm da, also deswegen ganz große Props auch für das Format, das er da gemacht hat. Er erzählt seine eigene Geschichte. Die Jungs haben die Kurve sauber gemacht. Die haben dafür gesorgt, Zitat immer von Dicken, wenn ich mich mit ihm drüber unterhalte, die haben die Nazis aus der Kurve geprügelt und haben es zu ihrem eigenen Verein gemacht. Und so ist erst dieser FC St. Pauli entstanden, der anders ist, und vielleicht auch Nährboden für Menschen, die anders sein wollen und nicht Konventionen gegenüber gefallen wollen. Und deshalb die Kultur größer wurde als das sportliche Ergebnis.
Das ist ein echt interessanter Punkt. Wir kommen da wahrscheinlich auch nochmal drauf. Wie entscheidet man sich eigentlich für seinen Verein und wie positioniert man sich dann auch in so einem Derby? Meine Entscheidung für 60 war im ersten Impetus vor allem eine Entscheidung gegen Bayern.
Ja.
Und eine Entscheidung gegen den VfB Stuttgart.
Ja.
Ich wollte nicht Bayern, weil ich dieses Großkotzige und dieses ewig Erfolgreiche, das ist wie, ich fand auch McEnroe immer geiler als Björn Borg. Und VfB Stuttgart, da spielte Hansi Müller, der war Bravo Posterboy. Das ist so für mich in meiner Sozialisierung ganz schlimm gewesen. Also du konntest nicht Fan sein von einer Mannschaft, wo Bravo Posterboys spielen. Und deswegen war 60, das war die harte Nummer. Die Jungs, die immer so ein bisschen tragisch waren, obwohl schon mal deutscher Meister. Und du entscheidest dich für eine Haltung. Und ich glaube, gerade die Jungs, die jedes Wochenende zu Preußen Münster, zu Rot-Weiß Essen, zu Rot-Weiß Oberhausen, zu Alemannia Aachen und zu diesen ganzen Pöhler-Clubs gehen, die zum Teil in der dritten und vierten Liga spielen. Das ist Haltung und das hat was mit deiner eigenen Sozialisierung, das hat mit deiner Persönlichkeit viel mehr zu tun als das Sportliche.
Ja, ich guck dir jetzt an, was in der Stadt Leipzig passiert. Es gibt einen Bundesligisten, der Champions League spielt. Die Energie in dieser Stadt entsteht aber bei Sachsen-Leipzig gegen Lok und nicht bei RB. Und da würde ich auch, natürlich hängt das an dem Sponsor zusammen, aber das würde ich zur Seite nehmen. Es geht einfach um Geschichte. Es geht darum, was die Menschen mit der Stadt und mit dem Verein verbinden. Und wir haben in dieser Stadt halt ein wunderbares Derby gehabt, in dem, oder haben wir nach wie vor, in dem halt der FC St. Pauli auf der einen Seite steht und der HSV ja schon, aber auch über Dekaden auch weiterhin ein rechtes Problem im Block hatte.
Also in den 80er Jahren hatten sie ein riesiges Problem. Das war auch, wenn man mal ehrlich ist, ein bisschen größer als bei vielen anderen Vereinen. Das war generell eine Zeit des Hooliganismus in den deutschen Stadien. Es gab mehr Polizisten, mehr Polizeiaufgebot, aber es gab eben auch mehr rechtsextreme Strömungen in den Stadien. Es gab in Hamburg beim HSV eine organisierte Hooligan-Szene, die lief damals unter dem Namen Hamburger Mob. Da gehörten Skinheads dazu, da gehörten Fußballrocker dazu, da gehörten bestimmte Fanclubs dazu, die einfach nur, wo es nur ums Prügeln ging, die waren immer bereit, sich mit anderen zu kloppen. Und zwar bei Heim- und Auswärtsspielen. Es ist auch dokumentiert, dass sich in der Szene auch Neonazis und rechtsextreme Gruppierungen Dicke gemacht haben. Es gab im HSV-Museum eine Ausstellung Hamburg vernetzt gegen rechts 2022, wo das Thema auch echt sauber aufgearbeitet worden ist. Und es ist auch wichtig festzustellen, dass der HSV seither ganz viel getan hat, um der Situation Herr zu werden und im Stadion versucht hat aufzuräumen und die Mehrheit der Fans sich heute ganz klar von rechtsextremen Tendenzen distanzieren. So wie sich die Hardcore-Fans immer dann, wenn was passiert, kriegst du ein Statement von denen, die sagen, wir haben damit nichts zu tun, wir distanzieren uns, wir finden das nicht okay. Aber es ist natürlich so, dass der HSV in seiner Geschichte unter anderem den Namen Adrian Malaika stehen hat, den du als Werder Bremen-Fan noch wahrscheinlich, der bei dir noch ganz anders klingelt.
Ja.
Ein 16-jähriger Werder Bremen-Fan, der nach einem DFB-Pokalspiel zwischen HSV und Werder in Hamburg bei Ausschreitungen durch einen Steinwurf getötet wurde und die Täter waren HSV-Hooligans, es waren welche von den Hamburger Löwen. Und jetzt würde man sagen, okay, jetzt, sie haben es einigermaßen im Griff, aber fairerweise 2018 Prügelei mit Köln-Fans in Hamburg hat hier in den Zeitungen relative Schlagzeilen gehabt. 2023 prügeln sich HSV-Fans mit BVB-Fans in Mannheim am Bahnhof. 2025 kloppen sie sich wieder mit FC-Fans, da scheint eine besondere Liebe zu bestehen. Und auch mit, und damit leite ich dann jetzt zu St. Pauli über, auch mit gewaltbereiten St. Pauli-Hooligans gab es immer wieder Ärger. Zum Schluss 2021 im Sommer, als die Hamburger Polizei mit einer Hundertschaft ausmarschierte, um beide Fanseiten daran zu hindern, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Und die waren ready to fight. Also insofern, auch St. Pauli musste sich dem Thema Hooliganism stellen. Die haben allerdings etwas gemacht, was der HSV nicht gemacht hat. Der HSV hat die Uhr versucht, wieder auf normal zu stellen. Also, wir wollen das Thema raushaben, wir wollen nicht mehr drüber reden. St. Pauli hat was anderes gemacht und hat sich der ganzen Sache super konsequent gestellt und hat am Ende daraus seine heutige Identität abgelehnt, oder?
Ja, denn wie ich schon beschrieben habe, hat die Kurve selber angefangen, sich zu bereinigen. Und das Viertel hat sich diesen Verein irgendwann unter den Nagel gerissen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich als Jugendlicher schon da gewesen bin und es sich wild angefühlt hat, auf der einen Seite wirklich exemplarisch den Punker mit der Radde auf der Schulter neben dem Banker zu sehen und alle waren gemeinsam und es war bunt und es gab Luftballons und es gab Klingeln und so. Ganz interessant ist ja auch dieses Freibeuter der Liga, das hat ja alles einen Ursprung, der auch aus der Fanseite herausgekommen ist. Ich habe jetzt ja gerade auch wieder vor kurzem mit der Stans eine Veranstaltung mit dem FC St. Pauli gemacht, wo ich mich mit den Verantwortlichen auch wieder über 100 Sachen unterhalten habe. Unter anderem, hinlänglich bekannt, wenn nicht, packe ich es hier kurz rein, die Totenkopfflagge ist keine Marketing-Idee von einer Marketingabteilung von FC St. Pauli, sondern hat ein Fan vom Kiez, vom Hamburger Dom mitgenommen und hat sie in das Stadion genommen und hat sie einfach geschwenkt. Und irgendwann haben mehr Leute sich die Fahne gekauft und auf einmal wurde es das Symbol des Vereins. Als die Freibeuter, als etwas anderes, als Abgrenzung zum Mainstream. Und das, was ich da gespürt habe, ist halt so ein Safe Space, der sich von allem drumherum so ein bisschen abkanzelt. Ich glaube, deswegen konnte ich auch für mich immer diese zwei Herzen in der Brust haben, die ich bis heute habe. Jetzt sind sie sportlich Rivalen in einer Liga. Aber Werder Bremen war sportlich die Relevanz, die mich, wie du es beschrieben hast, sportlich gefangen hat. St. Pauli war das, wo ich, auch wenn ich kein Punker bin oder keine direkte Verbindung in diese Szenen in der Stadt hatte und habe ich trotzdem immer die Solidarität dafür verspürt, dass ich immer wollte, dass diese Leute respektiert werden, dass sie Support dafür kriegen und die Stimmung war einfach anders. Denn ich habe bei jedem Spiel auch eine Freude daran gehabt, wenn der Soundtrack gelaufen ist bis heute, so wenn die Vielzahl von bunten Menschen zusammenkommen, um den Verein zu feiern, das macht St. Pauli bis heute anders.
Ich lese dir mal ein Zitat vor aus dem Hamburger Abendblatt von 1988 über St. Pauli. Dort ist Fußball eine Lebensauffassung. Immer sind der Club und seine Fans anders gewesen als andere Clubs und deren Fans. Der FC St. Pauli ist mehr als Fußball. Da wird nicht nur für den Erfolg mitgefiebert, mitgelitten, mitgejubelt. Da trifft sich eine Großfamilie zum Kaffee in der guten Stube, dem Wilhelm-Koch-Stadion. St. Paulis Familie ist bunt, aus dem Rahmen fällt da keiner mehr. Jung und alt, schick und lässig, weiblich und männlich, einzeln, paarweise und in Familien strömt es zum Stadion. Trifft's, oder?
Ja, und man muss ja sagen, den Weg, du hast es selber beschrieben eben, sind sie konsequent gegangen. Das ist ein Zitat von 88, das führt dazu, dass sie 2000, dann sind wir übrigens wieder in der Agenturwelt, 2025, für eine linksgeneigte Schrift Nägel bei einem Agenturpreis gewinnen, bis in diese Welt hineinkommen. Und auf der Strecke dazwischen ist dieser Verein weltweit berühmt, bekannt, geliebt, geschätzt dafür, dass er eine klare Kante gegen rechts hat, dass bestimmte Dinge in diesem Stadion nicht gehen, dass man sich als Gemeinschaft versteht, dass man anders sein möchte, dass man bewusst anders sein möchte, die Genossenschaft, die gegründet wurde, dass der Claim, der heute dasteht, der nicht nur sagt, es ist ein anderer Verein, sondern dass man heute auch sagt, im Kommerz, in dem St. Pauli als Erstligist mit Sponsoren und allem drum und dran eine klare Rolle spielt, zu sagen, ein anderer Fußball ist möglich. Was das bedeutet, wird die Zukunft zeigen. Ihr Versuch ist es, aber trotz dem Kommerz, in dem sie sich befinden, eine andere Art dessen zu bauen, um halt ein Gegenentwurf zu dem zu sein, was passiert. Und trotzdem sich darüber bewusst sind, dass sie eine Vergangenheit haben, die nicht immer Links- und Regenbogenflagge waren und natürlich auch, und das finde ich auch sehr stark, sehr offen, das alles ausdiskutieren und versuchen zu überarbeiten. Und das trifft auch mich an irgendeiner Stelle, wenn ich ein Fan, und ich sage dir ehrlich, wahrscheinlich für mich einer der schönsten Momente überhaupt in Fußballstadien, Celtic Glasgow, You Never Walk Alone, Liverpool so, bei Borussia Dortmund nervt mich das eher, weil die das haben geklaut. Bei St. Pauli war es immer das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat in Hamburg, da bin ich zu Hause. Und dann sinkt das ganze Stadion das und dann sinkt das Stadion den letzten Teil und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, bis man halt damit konfrontiert wird, dass der Autor dieses Songs offensichtlich eine verdammt rechte Kante gewesen ist. Die Konsequenz des Vereins ist, dann können wir das Lied nicht mehr singen. Und selbst das tut mir persönlich rein musikalisch weh, weil ich liebe diesen Moment, aber als Verein ist es nur konsequent, das genauso zu machen. Und so siehst du halt, wenn du es irgendwie so personifizierst, es gibt halt echt trotz allem zwei verschiedene Typen, so die über die Jahre entstanden sind zwischen HSV und St. Pauli.
Und das finde ich so spannend, dass du das sagst. Wir versuchen ja, The Grudge zwei Lager aufzumachen und aufzuzeigen, wie unterschiedlich die sind. Ja. Aber soll ich dir was sagen? Du hast gerade die Genossenschaft erwähnt. Weißt du, wie du das auch sehen kannst? Da hat St. Pauli gelernt, dass Kommerzialisierung notwendig ist. Also ich brauche eine Idee zu erfinden, sonst geht's nicht.
Ja.
Also nur politisch links in der klaren Haltung und allem und dafür dann aber Nische, haut im bezahlten Fußball ab einer gewissen Fallhöhe wahrscheinlich so nicht hin. Ich muss da eine Übersetzung finden. Genossenschaft. Dieses Wochenende war CSD in Hamburg. St. Pauli hat selbstverständlich mit dem eigenen Wagen teilgenommen. Weißt du, wer noch? Der HSV.
Der HSV.
Und wenn du auf die HSV-Website gehst, wird dort ganz stark, werden dort zum Beispiel schon seit einiger Zeit die HSV-Frauen abgefeiert. Und du merkst, dass der Verein bemüht ist, in diesem Wertekanon auch entsprechend Position zu beziehen. Das heißt, da lernen vielleicht auch beide ein bisschen voneinander und nähren sich an, weil sie wissen und merken, wie wichtig das jeweilige Pfund ist, dass der andere für sich ins Feld führen kann.
Du hast das Skript in der Hand und ich zersprenge dir das jetzt ja eh schon an zwei Stellen. Jetzt ist es gleich deine Aufgabe, wieder es auf die Schienen zu bringen. Aber da will ich hinzufügen, dass es halt auch interessant zu sehen ist, was in den letzten Jahren passiert ist. Wenn du da möchtest, dass ich es jetzt erzähle, mache ich es jetzt. Sonst,
das kannst du gerne machen.
Sonst bin ich dann dran.
Überhaupt kein Problem.
Weil ich nämlich finde, dass wenn es um Haltung geht und die Positionierung, wo du stehst, Bakary Jatta ist jemand, ein Fußballer, der geflüchtet ist, der hierher gekommen ist und den es auch dank Medien mit vier Buchstaben riesengroße Diskussionen darüber gegeben hat, ob der dann überhaupt hier und was und ist das dann, ist ja alles gelogen und so. Wie krass sich der Hamburger Sportverein hingestellt hat und gesagt hat, also frei interpretiert, das ist uns alles scheißegal, was ihr uns hier erzählt. Das ist Bakary Jatta, das ist sein Pass, der ist so alt, der Rest interessiert uns nicht. Und das hat die komplette Kurve gemacht. Und das beim HSV, bei einem dunkelhäutigen Fußballspieler, das hättest du mal dem Hooligan 1980 in der Kurve erzählen sollen, dass das mal sein Verein macht. Genau wie Vuskovic, dem das passiert ist, Sperre und so, wo der Verein komplett dahinter gestanden hat. Der Hamburger Sportverein hat es in den letzten Jahren, ich glaube auch durch eine Sozialisierung in der zweiten Liga, geschafft, sich gesellschaftlich wieder mehr dieser Straße anzunähern, auf der St. Pauli seit Dekaden im Prinzip alleine hin und her gefahren ist.
Und das alleine finde ich schon mal eine ganz, ganz tolle Erkenntnis, wenn du siehst, dass da zwei, die man in der Presse, die man in der Fanmystik versucht, weit auseinanderzuhalten, wo du merkst, nee, so weit sind die gar nicht auseinander. Denn die 80er haben erstmal dafür gesorgt, dass zwei komplett unterschiedliche Narrative entstehen.
Ja.
Und zwar nicht nur sportlich, sondern eben jetzt auch gesellschaftlich, gesellschaftspolitisch, standen die an unterschiedlichen Enden. Und das Lustige daran ist, dann greifen Mechaniken, die wir beide aus unserem Beruf kennen, nämlich aus dem Markengeschäft, wenn du eine Geschichte eines Produkts, einer Marke konsequent erzählst, dann tust du das am besten so, dass wirklich alles um dieses Produkt herum stimmt. Dass der Event mit dem Produkt, die Inszenierung, die Werbung, alles was dazu gehört, stimmt. Und dann wird das irgendwann zu so einer self-fulfilling prophecy, das verstärkt sich in sich. Und das merkst du zum Beispiel an den Biografien von Trainern und Spielern der beiden Vereine. Mal ganz kurz, überleg dir mal. Lorkowski, Stanislavski, Helmut Schulte. Die hättest du in 20 kalten Winter nicht beim HSV auf die Trainerbank gelassen.
Ja, Jürgen Klopp ist nicht beim HSV gelandet, weil er die Jeans getragen hat.
So, exakt, genau das. Und der erste Trainer, das verstärkt deine Geschichte noch, der erste Trainer, der jetzt auf der Bank beim HSV sitzt, den ich mir vorstellen kann, der dann auch bei Pauli sitzt, ist Merlin Polzin. Und von dem habe ich hinterher, nachdem ich gedacht habe, das ist auch einer, der könnte bei St. Pauli sitzen, habe ich dann gelesen, ja, der ist auch St. Pauli-Fan. Ist offensichtlich mal da in der Kurve gestanden. Das ist der Erste, wo du sagst, jo, der könnte auf deiner Seite. Vorher waren da Leute, Branko Cebic, Ernst Happel, Frank Pagelsdorf, die hättest du niemals bei St. Pauli dir vorstellen können. Und das kannst du genauso gut bei Spielern machen. Ich hatte dich ja, bevor wir hier losgelegt sind, hatte ich dich ja darum gebeten, dir mal einen Archetypen als Spieler rauszusuchen bei St. Pauli. Und ich mache dasselbe beim HSV und dann gucken wir mal, auf welche Spieler wieder kommen. Und ich weiß ja, für wen du dich entschieden hast und das bestätigt, dass es sind eben zwei unterschiedliche Geschichten, die ganz konsequent durchdekliniert wurden. Aus meiner Sicht, der archetypische Spieler für den HSV, wenn du jetzt mal Felix Magath weglässt, ist Thomas von Heesen. Der hat von 80 bis 94 da gespielt, der die zweitmeisten Spiele nach Manik Hals. Und Thomas von Heesen, den habe ich in meiner Erinnerung als dieser absolute Erfolgsspieler. Super diszipliniert, erfolgreich. Das ist der, der die typischen Fußballer-Interviews nach dem Spiel gegeben hat. Da war nichts Knackiges, Kantiges, sonst was drin. Aber er war halt ein geiler Schnicker. Also dem hast du gerne zugeguckt, für den bist du ins Stadion gegangen. Der hat sich für seinen Verein zerrissen, der hat sich komplett mit dem HSV identifiziert. Gut, am Ende hat er für Bielefeld gespielt. Aber der stand für die goldenen Jahre des Vereins. Der hat die Tiefen mitgemacht und hat es dann wieder in die Höhen geschafft, zumindest zum Teil. Und hat auch nach seiner Karriere Trainer und Manager und sonst was gemacht. So ein ganz klassischer Erfolgsspieler, komplett daran orientiert, das nächste Stück Silber in die Vitrine zu kriegen. Und du hast dich entschieden für, Trommelwirbel?
Volker Ippich, denn wenn man mal ehrlich ist, ist er also einer von mehreren, aber sinnbildlich für das, was halt diese andere Fußball des FC St. Pauli bedeutet hat. Denn was den Verein immer stark gemacht hat, ist auch, dass die Spieler verstanden haben, dass St. Pauli mehr ist als ein Fußballverein mit einer Kabine. So, Ippich selber, bekennender Linker, mit der Hafenstraßenszene offen sympathisiert, gerade in den 80er Jahren, das musst du machen. Der fängt nicht an, sich darüber Gedanken zu machen, wie er sein Geld anlegt, sondern wird Entwicklungshelfer in Nicaragua. Der will aber auch an anderer Stelle nicht den klassischen Lifestyle eines Fußballprofis leben, der diszipliniert ist, sondern schwänzt auch mal ein paar Trainingseinheiten, weil das Wetter so gut ist, was ich übrigens eine großartige Geschichte finde, was gut ehrlicherweise dann trotzdem auch zu seinem Rauswurf geführt hat. Aber dann bei ihm auch, ja gut, da bin ich ja nicht mehr Fußballprofi, dann arbeite ich halt im Hafen und mache da was draus und engagiere mich. Und ich glaube, das ist das, was heute immer noch die DNA ist, was diese Generation geprägt haben. Typen, die nicht Fußballprofis waren, sondern Typen, die St. Pauli-Spieler waren, FC St. Pauli-Spieler waren, politisch bewusst, etwas unangepasst, halt der andere Fußball, der möglich ist. Und wenn du dann damit sportlich bis an einen bestimmten Punkt kommst, wie es dann auch zum Beispiel Stanislavski irgendwann ja verkörpert hat als Person, wie weit man damit kommen kann, dann ist es cool, da kannst du hinkommen. Aber wenn nicht, dann lass uns auch lieber dafür sorgen, dass es der Gemeinschaft besser geht.
Du, ich bin ja dann irgendwann nach Hamburg gekommen, wieder aus Berufsgründen, war dann eine ganze Reihe von Jahren hier. Und als Werber ist ja dann schicker bei St. Pauli, also bin ich eher zu St. Pauli gegangen und ich habe immer das Herz für die Underdogs gehabt, also Pauli. Da hast du dann Spieler gesehen wie Jan Kotschian oder André Trulsen, genannt Troller. Bei denen war Mörderstimmung im Stadion, wenn Jan Kotschian, immerhin Libero der tschechischen Nationalmannschaft, wenn der den Ball wieder mal über die Tribüne in den Stadtverkehr geballert hat. Das war ein anderer Anspruch, den du da hattest. Das waren andere Typen und es waren genau die Typen, die du beschrieben hast, weil die haben dann in Interviews geile Sätze rausgehauen und standen für eine Haltung. Also insofern, die zwei Spieler zeigen dir eigentlich perfekt auf die Grudge-Formel zwischen HSV und St. Pauli.
Ich glaube, das, womit es heute noch auch kokettiert am Ende des
Tages. Genau, du hast den Außenseiter gegen den Etablierten, du hast den Idealismus gegenüber dem Pragmatismus, du hast Kult, gesellschaftspolitische Relevanz versus sportliche Relevanz, Sportlegende, sportlichen Erfolg. Und dann ist es auch klar, dass eben, es gibt ganz wenige Spieler, beziehungsweise eigentlich fast keine Spieler,
die
von einem Verein zum anderen gewechselt sind.
Ich weiß nicht, wie es früher war, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, als auf einmal Bernd Hollerbach beim HSV anfängt. Und auch ich bin mit dem bei St. Pauli groß geworden, Anfang der 90er. Und das machst du nicht. Das machst du nicht. Das gehört sich einfach nicht. Hat er dann auch zu spüren bekommen? Ich glaube, da muss man auch sagen, er kommt ja aus Würzburg, deswegen hat er bei St. Pauli gespielt und natürlich wird er damit auch sich wohlgefühlt haben. In den 90er Jahren war es dann ja gerade Anfang der 90er doch noch ein bisschen wieder sportlich. Aber da so, Entschuldigung, Fick drauf zu geben und dann, ich glaube, zwischendurch war in Kaiserslautern oder so, kommt er wieder zurück und dann wird er vorgestellt und dann gibt es die schöne Anekdote mit dem Hallenturnier, was ich vorstellen will und wo von beiden Seiten, aus beiden Fanlagern quasi die Leuchtraketen um die Ohren fliegen, weil die einen ihn nicht wollen und die anderen ihn nicht wieder wollen und so. Das ist schon lustig. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern. Wir müssten an der Stelle, ich glaube, es gab nochmal vor kurzem einen Spieler, da war es dann aber nicht mehr ganz so relevant, weil so ein Typ wie Hollerbach halt als auch Persönlichkeit so als Kante auf dem Platz stand, dass der natürlich ein bisschen was von dem St. Pauli-Mentalitätsding verkörpert hat, auch Kante sein und dagegen. Und das war das, was der HSV gut gebrauchen
konnte. Mir fällt noch ein Trainer ein, der sogar direkt vom HSV, von Pauli zum HSV gegangen ist. Reimann. Oh. Willi Reimann.
Oh ja.
Der ist direkt gegangen. Da weiß ich aber nicht, keine Ahnung, ob es da richtig Ärger gegeben hat oder nicht. Dem haben sie wahrscheinlich alles verziehen, weil der in Hamburg wahrscheinlich irgendwie mehr durfte. Als, aber keine Ahnung. Also das war der einzige Trainer, der mir jetzt einfällt.
Aber wir sind, lass uns mal ein bisschen nochmal auf die Zielgerade reiten. Denn so 90er, 2000er ist ja die Phase vom St. Pauli, das ums Überleben kämpft und auch in der dritten, eigentlich in der Regionalliga landet und der HSV mit Werder Bremen kurz vor Europa oder mitten in Europa steht.
Also das wird das ist ein ganz kurzes Kapitel eigentlich, wenn man ehrlich ist. Weil in der Zeit haben ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viele Derbys stattgefunden. Also erstens, es blieb dabei, der HSV war, wenn sie mal aufeinander getroffen sind, eher die Mannschaft, die den Erfolg hatte. St. Pauli nicht, sie sind aber gar nicht so häufig aufeinander getroffen. Also wenn man es ganz brutal sagt, beide Mannschaften sind die nächsten 20 Jahre brutal an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert, mal weniger, mal mehr konsequent. Pauli konnte ein bisschen besser damit leben vielleicht, aber beim HSV konnte man an die Erfolgsjahre nicht anknüpfen. Die besten Platzierungen waren zwei Drittel Plätze, 2000 und 2006. Sie haben relativ häufig einstellige Tabellenplätze hingekriegt, international ein paar Achtungserfolge, UEFA-Halbfinale 2009, Europa League-Halbfinale 2010. Aber Silber für die Vitrine gab es nun echt nicht mehr. Und daran hat sich der HSV in seinem eigenen Anspruch immer gemessen. Das heißt, da lief nichts mehr, weder national noch international. Und St. Pauli hat vor allen Dingen Meilen im Liga-Fahrstuhl gesammelt und sehr wenig Derby-Punkte, denn nach dem Abstieg 78 ist man erst 10 Jahre später für 3 Jahre wieder in die Bundesliga zurückgekehrt. Denselben lustigen Fahrstuhl haben sie dann 95 bis 97 nochmal wiederholt, da waren sie dann wieder in der ersten Liga. Dann nochmal in der Saison 01-02 und sind dann wieder abgestiegen. Und dann ist es echt richtig bitter geworden, dann ist ihnen die Lizenz verweigert worden, sie sind in der sich in der dritten Liga wiedergefunden, in der Regionalliga. Und die haben dann dort gegen die zweite Mannschaft vom HSV gespielt. Und ich glaube, das war echt bitter. Also das brauchst du wie ein Loch im Kopf, auch im Selbstverständnis von St. Pauli. Und das Derby fand ehrlicherweise eigentlich so gut wie nie statt. Also man hat selten in derselben Liga gespielt. 1986 hat man sich mal im DFB-Pokal getroffen. Das hätte St. Pauli sich, glaube ich, auch gerne erspart, da der HSV 6-0 gewonnen. In den 11 Duellen danach bis 2010 gab es nicht einen einzigen Sieg für St. Pauli. Also das war eine relativ eindeutige Kiste. 6 Unentschieden, 5 Siege vom HSV. Und wenn du mal den Zeitraum 2001 bis 2018 nimmst, gab es insgesamt gerade mal 4 Spiele in 17 Jahren. Eines, das Hinspiel in der Saison 2010-2011, das war ein 1-1. Das war überhaupt das erste Derby, was seit 1962 am Millerntor stattgefunden hat, immerhin.
Und da muss ich dir eine Anekdote erzählen. Denn das war ein Moment, da habe ich selbst als Hamburger dieses Gefühl, da muss ich dabei sein. Und das ist schon ein paar Jahre her. Und es war für mich ein bisschen, sagen wir so, die Kontakte waren noch nicht ganz so stark zu dem Verein wie jetzt, sodass es ein harter Weg war, in dieses Stadion zu kommen. Und soll ich dir sagen, wie ich ins Stadion gekommen bin? Keine Karten vorher gekriegt, mit Kartensuchschild draußen gesucht, nichts bekommen. Dann ist der Platz langsam leer und ich kriege mit, wie drin so es 5 Minuten vor Anpfiff ist. Und um mich rum noch so 4, 5 Leute, die Karten suchen. Kommt auf einmal ein Ordner und sagt, willst du noch rein? Das sagt er nicht zu mir, sagt zu so einem Mädel, willst du noch rein? Sie so, ja. Ich so, ja, für 50 Euro bring ich dich rein. Sie so, ich so, ja, alles klar, mach ich. 50 Euro in die Hand, einmal im Stadion rum, einmal Nordkurve an der Seite der Eingang, er nickt seinen Ordnern zu, ich hinterher, so, zack, er, zack, 50 Euro, zack, ich rein, ich, Derby geguckt. Und groß. Ich saß halt, ich stand halt in der Nord und hab halt, also dieses Feuer in dem Stadion, das Besondere, da habe ich wieder, also da hast du Rivalität gespürt, da hast du Feuer gespürt, da hast du gemerkt, was es den Menschen bedeutet, das Tor von Fabian Boll und dann kommt halt Superstar im Laden Petritsch und wichst das Ding aus 25 Meter oben im Winkel. Da hast halt gemerkt, da spielt halt wirklich David gegen Goliath. Aber es ist ja auch so ein bisschen so ein Anfang von so einem Fluch, der quasi entstanden ist.
Lustig, im Rückspiel gewinnt St. Pauli Und das war ja wieder so eine Saison, wo sie danach dann wieder in die zweite Liga abgestiegen sind. Die Saison war gerettet. Und das fand ich damals so geil. Wer schießt das Tor zum 1:0? Gerald Asamoah. Der ja nicht lange bei Pauli war, aber wo ich auch mal gedacht habe, das wäre einer gewesen, wenn er lange da gewesen wäre, wäre er eine klassische Pauli-Vereinslegende geworden.
Ja, hundertprozentig. Aber ja, wie du sagst, für mich war das erste fast wichtiger. Das zweite im Volksparkstadion gewinnen sie. Absteigen tun sie trotzdem. Und diesen Derby-Fluch, den gibt es dann weiter, ne? Weil der ist auch dem HSV irgendwie dann zum Verhängnis geworden. 2018, 2019, das 101. Stadtderby auswärts 4:0 gewonnen und Sicherheit gefeuert und dann aber auf Platz 2 stehen, 7 Punkte Vorsprung vom Stadtrivalen auf Platz 4, am Ende alles noch verspielt. Und die Geschichte kennen wir, weiterhin in der zweiten Liga vertreten gewesen. Und was auch in der Zeit danach ja noch dazu geführt hat, dass wir im Prinzip in diesem Derby St. Pauli auch immer darum gingen, HSV zu ärgern auf dem Weg zurück in die erste Liga. Was ja unter anderem auch zu bestimmten Legenden geführt hat. Denn wieder zurück zu 2010, 2011 gibt es ja auch noch eine tragische Geschichte eigentlich. Benedikt Piquet, der ja schon durch und der Ersatztorhüter beim HSV, aber der sehr, sehr, sehr nah an Fans und Ultras und Kurve war. Eigentlich, wenn er nicht Profi gewesen wäre, wäre er auf jeden Fall, hätte er in der Kurve gestanden, was halt dazu geführt hat, weil das auch die andere Seite wusste, dass er halt von Ultras, Hooligans, wem auch immer tätig angegriffen wurde, die offensichtlich auch in der Akte waren und als HSV-Fans offen dokumentiert waren. Was dazu geführt hat, dass Holger Stanislawski sich im Rückspiel überlegt hat, okay, ich setze ihn aber ein. Obwohl er rein sportlich eigentlich da nicht hingehört hat. Und halt zu dem Derby-Sieg beigetragen hat, was dazu führt, dass dieses legendäre Kung-Fu-Trittbild, das sich ja teilweise Menschen auf dem Körper tätowiert haben, dass das entstanden ist.
Damals gab es den Begriff noch nicht. Heute würden wir sagen, es ist ein Meme.
Ja, definitiv.
Ein Kung-Fu-Meme.
Definitiv.
Ja, also insofern, es hat eine Menge toller Geschichten gegeben. Meine Lieblingsgeschichte aus der Zeit, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass ich den Spieler so toll fand, ist die Geschichte der späten Genugtuung des Thomas Meckle. Auch einer von den Fanlieblingen bei St. Pauli. Früher 2002 war der als Torjäger und Mittelfeldregisseur eigentlich so die letzte große Hoffnung von Pauli, vielleicht doch noch irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Die lagen ziemlich hoffnungslos eigentlich schon hinten. Und er hat sich damals mit dem Sportredakteur von der Hamburger Morgenpost namens Jörn Wolf getroffen oder zusammen telefoniert. Und dann haben die beide zusammen ausbaldobert. Und ich vermute mal, dass er eher der Journalist derjenige war, der sagte, komm, wir sorgen mal für ein bisschen Psycho hier. Wir machen mal eine geile Headline und ein geiles Statement. Und dann gab es das berühmte Statement von Meckle, wir schlagen den HSV auch auf den Mond. Die werden merken, wie es ist, wenn sie am Morgen danach ihre Brötchen beim Bäcker holen und die ganze Stadt über sie lacht. Die dicken Eier kannst du haben, das ist okay, aber wenn du dann beim Stand von 0:0 einen Elfmeter kriegst und den versiebst, dann ist statt morgens, dann backst du auf jeden Fall am nächsten Morgen bei Bäcker echt kleine Brötchen und der ist da wirklich mit dem eingezogenen Schwanz vom Platz getrottet. Das war super scheiße.
Ja.
Und 2011 war er dann Co-Trainer bei dem Sieg von Pauli und Jörn Wolf war der Mediendirektor vom HSV und ich bin mir ganz sicher, dass Thomas Meckle in der Situation, als er den gesehen hat, gedacht hat, okay, die Geschichte ist rund, ich habe es zumindest jetzt für meine späte Genugtuung, jetzt haben wir den HSV geschlagen.
Weißt du, was dann ganz interessant ist, als Anekdote noch, denn wenn wir dann langsam in die Neuzeit kommen, dass ich schon das Gefühl habe, dass das Derby dadurch, dass es in den letzten 7 Jahren so oft passiert ist, es diesen Mythos fast so ein kleines bisschen verloren hat.
Ja.
Das funktioniert wahrscheinlich zwischen Celtic und Rangers anders, wenn die sich jedes Jahr 6-mal treffen oder irgendwie sowas.
Geile Erkenntnis. Du hast vollkommen recht. Ich habe mir nämlich, wir kommen ja jetzt in dieses, was passierte danach?
Mhm.
Und ich habe überlegt, was fällt mir denn zu den Spielen ein?
Ja, und da bin ich gespannt.
Ja, nix. Ehrlich, also wenig.
Ja, ich ehrlicherweise, es gibt, und das muss ich dir sagen, am Ende der HSV steigt 2018 ab, von da an geht es los. Beim HSV geht es um Aufstiege, die verlieren Relegationen, bleiben jedes Mal wieder drin. Zwischendurch spielen sie Derbys gegen den HSV, gegen St. Pauli, wo es auch witzige und krasse Anekdoten gibt. Aber 12 Derbys innerhalb von 6 Jahren sind ehrlicherweise eine Menge Holz, um sich individuell Dinge daraus zu erarbeiten. Wo wir ehrlicherweise, und das ist vielleicht so die Klammer um das Ganze, wieder am Anfang sind. Denn dann an diesem Mai-Tag 2024 da zu stehen. Und ich sag dir, ich saß im Stadion, ich bin mit einem Freund dahin, HSV-Fan, und ich war quasi mitten im HSV-Block. Und ich habe zum ersten Mal gespürt, ich habe wie immer gespürt, da will eine Mannschaft ein Derby gewinnen und die andere Mannschaft möchte sportliche Ziele erreichen. Aber zum ersten Mal in meinem Leben war die Mannschaft, die das Derby gewinnen will, der HSV und nicht der FC St. Pauli.
Und soll ich dir was sagen? Wenn du dir die Zeit von 2018 bis dahin anguckst, ist das nicht erst in der Nacht. Also, wenn du dir anguckst, die Bilanz HSV gegen St. Pauli, gibt es eine Liga, in der Pauli besser ist als der HSV, ist die zweite Liga. Denn der HSV ist ins St. Pauli-Haus gekommen, mit dem Abstieg in die zweite Liga. It's our house. Zweite Liga kann St. Pauli. Da kennen sie sich aus. Da sind sie rein, raus, durchgereicht. Da haben sie alles erlebt. Die wissen, was es heißt, sich 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre lang da unten zu tummeln, zum Teil drittklassig zu sein, um irgendwann wieder in der Bundesliga zu landen. It's our house. Und plötzlich spielt der HSV bei denen in deren Haus. In den 12 Duellen 5 Siege HSV, 5 Siege St. Pauli, 4 Siege HSV, 3 Unentschieden. Plötzlich wird das so eine ganz normale sportliche Geschichte. Denn beide schneiden in den Jahren auch sportlich, der HSV zugegebenermaßen immer ein bisschen besser.
Ja.
Und dann immer tragisch in der Relegation spätestens gescheitert. Und Pauli so Schritt für Schritt, die letzten beiden Jahre 5. Platz. Und dann halt souverän ohne Relegation am HSV vorbei raus. Und da merktest du über die Jahre, das war nicht an dem Abend, sondern das ist eigentlich schon über die Jahre hat sich das entwickelt dahin, dass man plötzlich mit einem anderen Gefühl hat. Pauli ist in jeder Zweitligasaison gestartet mit demselben Ziel wie der HSV. Wenn es geil läuft, werden wir Meister. Der HSV hat nur das Gefühl gehabt, sie hätten das Recht gepachtet dazu zum Aufstieg, während Pauli nach wie vor immer bescheiden sagt, es wäre geil, wenn wir es schaffen würden. Aber die Zielsetzungen waren gleich. Und ich garantiere dir, das war in keinem Bundesliga-Jahr so. Der HSV immer ehrgeizigere Ziele gehabt als St. Pauli.
Würde bedeuten, wenn wir dem Ganzen hier jetzt einen Deckel geben, dass wir an diesem 29. August 2025 die Chance haben auf eine neue Zeitrechnung für das Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger Sportverein.
Das glaube ich schon, weil so wie die Vereine sich entwickelt haben, haben sie die Chance, St. Pauli sich finanziell so aufzustellen, dass sie nicht wieder in die Fahrstuhlmechanik kommen, sondern sich mal länger da oben festsetzen. Es gibt andere Vereine, die das auch geschafft haben. Es gibt keinen Grund, warum St. Pauli es nicht schaffen sollte. Sie haben sich professionalisiert, sie haben Strukturen geschaffen. Davon weißt du viel mehr als ich. Und beim HSV ist es so, dass ich hoffe und ein bisschen das Gefühl habe, an all den Statements, die ich so gehört habe, man hat in 7 Jahren durch den Schlamm warten ein bisschen Bescheidenheit gelernt.
Ja.
Ein bisschen mehr gesellschaftspolitisches Runterschrauben von Arroganz und zu normalisieren und wie hast du vorhin gesagt, auf der Straße ankommen. Wenn man das mitnimmt, hat man in einer Liga, in der das Thema Erfolg im Moment zumindest von anderen verkörpert wird, die Chance, sich seinen Platz zu suchen und seine neue Geschichte zu entwickeln in der Bundesliga.
Denn es gibt das erste Mal, ich mag die Superlative dann, das erste Mal eine Situation, mit der wir beide jetzt gemeinsam in dieses Derby gehen werden, als Sympathisanten des Sports und als natürlich ich vielleicht ein bisschen mehr auf der einen Seite stehenden auch Hoffnung innerhalb dieses Derbys. Für beide geht es um beides. Für beide geht es darum, sportlich das gleiche Ziel zu erreichen, denn beide müssen um den Klassenerhalt kämpfen und dazu haben sie auch noch ein Derby.
Ich für meinen Teil drückt beiden die Daumen, weil ich finde, in der Bundesliga müssen sie beide sein. Die gehören da ganz unbedingt hin. Da fallen mir andere ein, die ich da weniger brauche.
Ja.
Ich finde, es sind Riesenvereine mit einer Riesengeschichte, mit einer Riesenhistorie. Ich finde, sie haben uns über 100 Jahre geil unterhalten mit ihrem Grudge, mit ihrer Rivalität. Die kann noch lange weitergehen. Aber so ein Grudge ist ja auch deswegen interessant, weil er ab und zu mal erstaunliche Wendungen und Irrungen und Drehungen erfährt. Und mal gucken, was die zwei uns in den nächsten Jahren so bescheren.
Wir wissen es spätestens am 29.08., wie das erste Kapitel ausgeht und wer dann sich Stadtmeister schimpfen kann und welche Relevanz es für den sportlichen Erfolg in der Saison hat. Hubertus, Eine großartige erste XXL-Folge, die sich, muss ich euch da draußen ja auch wirklich mit transparent erzählen, für uns natürlich auch ein Experiment war, weil wir es mal anders gemacht haben, weil wir mal versucht haben, hier Geschichte für euch aufzuarbeiten, und das geht vornehmlich an Hubertus, deswegen vielen, vielen Dank für diese Arbeit da drin, und ich glaube, es ist der Beginn einer wunderbaren Reise hier bei The Grudge.
Mir hat das hier riesigen Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Teile, wenn wir auch außerhalb vom Fußball mal unterwegs sind, aber immer wieder beim Fußball zurückkommen.
Wir hören uns nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt The Grudge. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist
Hubertus von Lobenstein.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.